Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Goodbye Berlin, das neue Stück der Choreografin und Regisseurin Constanza Makras, hatte heute Premiere an der Volksbühne. Und wer sich da nun wirklich aus der Hauptstadt verabschiedet, darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir nach Nordrhein-Westfalen, wo überraschend der Kulturetat steigt. Ob damit den Kulturschaffenden aber wirklich geholfen ist, das fragen wir die Intendantin des Landestheaters Neuss. Und wir schwelgen in kunstvollen Düften, deren unsichtbare Macht jetzt der Düsseldorfer Kunstpalast erforscht. Im Herbst, da liegt ja immer etwas Melancholie und sowas wie Abschiedsgefühl in der Luft. Aber in manchen Theatern, da geht es jetzt auch um konkrete Abschiede. Am Gorki-Theater hat Shermin Langhoff ihre letzte Spielzeit begonnen und an der Volksbühne verkündet die Choreografin und Regisseurin Constanza Makras Goodbye Berlin. Ob das wirklich sie selbst meint oder die Hauptstadt, das ist aber fraglich, denn die Grundlage des Abends ist ein berühmter fragmentarischer Roman von Christopher Isherwood, Goodbye to Berlin von 1939. Und da geht es um die Bohème am Vorabend des Faschismus und in den späten 20ern. Ob das alles womöglich sogar miteinander was zu tun hat, das weiß Tobi Müller. Er kommt gerade aus der Premiere von Goodbye Berlin. Was haben Sie denn jetzt eigentlich gesehen? Wer oder was verabschiedet sich denn da heute?
Tatsächlich alle miteinander. Es ist ein 2,5-stündiger Abend. Ich habe erst mit 90 Minuten gerechnet. Da kommt einiges zusammen. Es ist auch eine sehr lose, motivisch allerdings verbundene Nummern-Dramaturgie. Und es sind, glaube ich, wie drei Ebenen, die da zusammenkommen. Zum einen ist das wirklich schon auch der Abschied von Constanza Makras von der Volksbühne. Die war jetzt nicht gerade 30 Jahre da, wie der Chef einst mal Castorf, sondern eher 5 oder 6. Aber das ist halt so bei Intendanzwechseln, dass neue Handschriften dazukommen und die, die schon da sind, gehen. Zum anderen ist es eben, wie Sie erwähnt haben, der Isherwood-Roman, der quasi den Tanz auf dem Vulkan, wie wir ja gerne sagen, noch einmal porträtiert. Und zum Dritten ist es, was ja auch auf der Hand liegt, was wir seit Jahren tun, ist diese Parallelen zu ziehen zwischen dem Ende der Weimarer Republik und quasi einer gesichert rechtsextremen Partei im Bundestag, wie wir jetzt haben, und dass viele Leute eben fürchten, dass wir da gerade etwas Ähnliches abziehen. Das sind eigentlich so die drei Ebenen der Enden oder eben der Angst vorm Neuanfang oder was da uns jetzt wirklich ins Haus steht. Aber man weiß nie so genau, es ist jetzt wirklich ein Abgesang oder eben doch eine Hymne auf Berlin. Das liegt ja manchmal auch sehr nah zusammen bei Texten, die wir viel drüber geschrieben oder gelesen haben. Aber natürlich auch bei Makras selber, das weiß sie. Und sie lässt, nachdem sie einen goldenen Engel auffahren, lässt er eigentlich mit dem Gesicht zu uns im Publikum, fast wie der Engel der Geschichte, eigentlich bei Benjamin, ne, der auf die Trümmer der Geschichte guckt, der wird so angeweht von der Geschichte, bricht zusammen und dann kommt quasi die Geheimwaffe der Volksbühne, nämlich Campbell Caspari, ein hervorragender Tänzer, aber eben auch Schauspieler und Performer, und erklärt da nochmal ein bisschen Berlin.
Berlin hingegen, junges Mädel in einem Pullover, wenig Puder im Gesicht und Hölderlin in der Tasche. Man spaziert mit ihr, genüsslich zwischen den Lichtern und im Schatten. Bewegung und Offenheit. Das maximale Reizmittel für die Nerven, korrigiert durch das maximale Beruhigungsmittel. Berlin stimuliert wie Arsen. Und wenn die Nerven dann völlig zerrüttet sind, kommt sie mit ihrer heißen Milch menschlicher Güte. Und am Ende kann man für 1,5 Stunden dankbar einschlafen.
Aber das ist hoffentlich nicht passiert, oder? Dass sie jetzt 1,5 oder 2,5 Stunden durchgeschlafen haben. Was hat Constanza Makras aufgefahren, damit das nicht passiert?
Das ist ja immer sehr hoch getaktet bei ihr. Der Rhythmus ist eigentlich eher sehr schnell. Und was wir dann gesehen haben, ist schon eigentlich vor allem diese Parallelisierung. Es geht wahnsinnig viel um Berlin als Hauptstadt des Hedonismus. Das heißt auch der Sechs, der Sechs-Clubs und so weiter. Wir sehen da sehr oft dann auch TänzerInnen, also Gruppenchoreografien, wo dann Skelette aufgemalt sind. Ich glaube, zwei oder sogar dreimal, da hat sie auch keine Angst, sich zu wiederholen. Wir hören da auch immer fast so ein bisschen was Moralisches draus, wenn sie so die Expert-Community beschreibt, die sich da irgendwie verlustiert in diesen Clubs und rundherum geht eigentlich alles in die Brüche. Wir sehen da auch so Zombies, Geister der Geschichte sind das zum einen, zum anderen aber auch Drogenopfer oder Aufstände. Da halluziniert sie sich manchmal in sehr illustrative Bilder hinein, muss man sagen. Also was dann gesagt wird, manchmal auch so mit Conférencières oder Conférenciers neben Camper Kasper. Ist das vor allem auch Chanda Spasch, eine Choreografin und Tänzerin, die schon sehr lange mit Constanze Makras auch zusammenarbeitet, wird das immer so abgebildet. Es gibt dann aber auch diese Kurven, die mir persönlich eigentlich viel besser gefallen, wo es dann abstrakt wird, wo tatsächlich Choreografien gezeigt werden, die eigentlich sich nur auf die Musik draufsetzen, also wo es nicht ganz so illustrativ ist.
Und Stichwort Musik, das ist ja auch immer ganz wichtig bei Constanza Makras. Was nimmt sie da für eine Farbe? Diesmal geht sie da Richtung Weimarer Republik, also die Zeit, in der die Textvorlage spielt, oder ist sie eher in unserer Zeit unterwegs?
Es ist schon beides. Robert Lippock, der ja seit langer Zeit die Musik macht, ist ein elektronischer Musiker aus Ost-Berlin mit so einer Punk-New-Wave-Vergangenheit in der DDR auch, aber ein hervorragender Soundkünstler, nimmt schon so ein paar Samples aus, wo wir auch ein bisschen Dixieland oder Klarinette hören. Aber was ich meine, sind dann diese schon sehr harten, auch für Berlin typischen Techno-Tracks, die ja rhythmisch ein bisschen komplexer gestaltet, als man vielleicht erwarten würde, aber mit sehr harten Bässen, aber dann doch sehr viel Romantik auch. Ne? Es gibt dann schon die weichen Mollakkorde, die da kommen. Und das sind zum Teil so 5-, 6-, 7-minütige Nummern, die sich da schon richtig reinfräsen. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass erst im zweiten Teil dieser 2,5 Stunden eigentlich erst die Geschichte von Isherwood erzählt wird. Das sind eigentlich drei Geschichten nacheinander. Die von Sally Bowles, die dann zum berühmten Cabaret-Musical und zum Film geführt hat, wo Isherwood sich selbst reinschreibt in dieses Berlin, wo die Leute sich quasi immer mehr arrangieren mit den Nazis, noch lange vor der Machtübernahme oder zumindest 1-2 Jahre davor. Die Beziehung zur jüdischen Kaufhausfamilie Landauer, die dann Landauer Wong heißt, weil es ja auch viele asiatische TänzerInnen gibt in diesem Ensemble, und die Beziehung zum jungen Proletarier Otto, der 16, 17 Jahre ist, in Rügen. Das wird technisch sehr schön erzählt. Also man sieht da Video auch auf der Wand und zwei TänzerInnen, die uns da mitnehmen und die Geschichte eigentlich wirklich nur erzählen, mit so ein bisschen Tanzgewusel rundherum, was aber wahnsinnig gut funktioniert technisch. Wir sehen durch die Gase einerseits, wie das gemacht wird, und andererseits sehen wir das eben projiziert. Also da merkt man auch, sie hat wirklich viel Erfahrung auch im Choreografieren von Filmen gesammelt auf internationaler Ebene, Constanze Makras. Und wie sie das erzählt, ist aber technisch sehr eindrucksvoll. Es dauert nur 10, 15 Minuten. Man würde vielleicht denken, es hätte ein bisschen mehr Raum verdient, wenn der Abend schon so heißt, Goodbye to Berlin.
Ja, und war es denn jetzt ein Abschiedsabend, wenn es wird ja eben geredet oder gemunkelt, dass Constanza Makras in der nächsten Intendanz von Matthias Lilienthal dann nicht mehr an der Volksbühne arbeitet? Hat man davon was gehört, gesehen oder?
Das steht schon im Titel, das wissen eigentlich alle, die drin sind. Es gab schon auch Artikel drüber, und natürlich ist dann die sehr schnelle Standing Ovation, hat natürlich auch damit zu tun, dass man weiß, man verabschiedet jemand. Das ist natürlich tatsächlich auch immer traurig, gerade wenn es viele TänzerInnen gibt oder PerformerInnen, die schon lange mit ihr zusammenarbeiten. Das ist eine Beziehung, aber es gibt bei Matthias Lilienthal ab nächstem Jahr eben auch Florentina Holzinger und Laura Montero Freitasch zu sehen, was zwei, ich finde, was noch ein bisschen zeitgenössischere Positionen sind. Das ist legitim, das passiert so im Theaterbetrieb. Trotzdem hat es etwas von einer Trauer. Es gibt dann aber noch mal einen sehr starken Schluss, wo das dann doch wieder keine Rolle spielt. Also man sieht wieder so ein Skelettballett, eine sehr lange Nummer von Robert Lippock, die sich erst so ein bisschen beruhigt und dreut und dann wieder sehr an Fahrt aufnimmt, wo wir eigentlich das Totenballett sehen und hinten eben Bilder des zerstörten Berlins. Es kommen drei Scheiben runter, die erst den Blick freigeben, sich dann verdunkeln, und wir sehen uns darin gespiegelt als Publikum. Auch wieder ein sehr großes Zeichen, ein sehr illustrierendes Zeichen, aber doch sehr eindrücklich und auch ein bisschen länger entwickelt, was mir sehr gut gefallen hat in einer manchmal doch sehr nummernlastigen, mir ein bisschen zu schnellen Dramaturgie. Aber da hat es nochmal deutlich an Intensität gewonnen am Schluss.
Tobi Müller war im neuen Stück von Constanza Makrys Goodbye Berlin. Heute war Premiere an der Berliner Volksbühne und die nächsten Vorstellungen, die sind am 3. und am 6. November. Wenn es um Geld für die Kultur geht, dann gab es ja in letzter Zeit selten mal so richtig gute Nachrichten und deshalb ist es doch ziemlich bemerkenswert, wenn irgendwo mehr statt weniger ausgegeben werden soll. In Nordrhein-Westfalen will die Landesregierung den Kulturhaushalt nun doch nicht kürzen, sondern sogar erhöhen. Die ursprünglich geplanten Einsparungen von 8,5 Millionen Euro entfallen. Der Haushalt steigt um fast genau diese Summe. Was das für Kulturschaffende dort heißt, darüber möchte ich mit der Intendantin des Rheinischen Landestheaters in Neuss sprechen, mit Marie Johansen. Hallo, guten Abend, Frau Johansen.
Guten Abend.
Wie finden Sie diese Nachricht von heute? Haben Sie da erstmal so richtig aufgeatmet?
Klar, hier sind jetzt auf jeden Fall die teuersten Sektflaschen bestellt worden. Wir haben uns sehr gefreut. Also es ist schon so, dass wir sehr dankbar sind darüber, dass dieser Haushalt jetzt wieder in die richtige Richtung geht, und zwar in Richtung Aufwuchs, nachdem wir in den letzten Jahren ja eher mit schlechten Nachrichten konfrontiert waren. Und da spreche ich nicht nur von uns als Rheinisches Landestheater, sondern ganz bewusst auch über die gesamte Kulturlandschaft. Und wen es eben besonders stark getroffen hat in NRW, war die freie Szene.
Und bei Ihnen am Haus ist ja die Lage auch schon länger angespannt. Da stand ja sogar auf der Kippe, ob es überhaupt weitergehen kann. Was bedeutet das denn für Sie konkret, für Ihre Arbeit am Theater jetzt?
Ja, tatsächlich. Und diese Lage ist auch immer noch brisant. Wir befinden uns immer noch in existenziellen Sorgen. Diese Sorge teilen wir mit vielen anderen Theatern, denn es geht um die Tarifsteigerungen, die seit 2024 eben mit 10% und dann eben in den Jahren 25 und 26 ebenfalls nochmal mit jeweils 3% auf die Gehälter der Mitarbeiterinnen draufgeschlagen werden. Das ist super. Das ist richtig, richtig toll. Das ist eine Errungenschaft, insbesondere in der Kulturlandschaft, dass die Gehälter sich nun erhöhen und anpassen. Ich habe da mal so ein ganz plastisches Beispiel. Also eine Schauspielerin, die 2022 noch 2.000 Euro verdient hat. Es ging nämlich auch an die Mindestgagen ran. Die bekommt im Mai 2026 ganze 3.256 Euro. Also das ist wirklich eine Steigerung von 62,8% in weniger als 4 Jahren. Also das ist wirklich, wirklich eine gute Entwicklung für Kulturschaffende.
Aber für Sie als Leiterin von so einem Haus bedeutet das doch, dass ganz viel von Ihrem Etat schon mal durch diese Personalkosten eigentlich eingefroren ist.
Ganz genau. Und das wäre jetzt mein Aber. Das wäre jetzt diese andere Seite. Einerseits ist das eben eine tolle Sache und ich freue mich für alle KollegInnen. Andererseits ergibt sich bei uns am Rheinischen Landestheater beispielsweise, wir haben 120 MitarbeiterInnen, die Personalkosten, das sind etwa 75% von unserem Gesamtetat. Also sehr, sehr, sehr viel. Also man kann sich das vorstellen, dass eben diese Personalkosten sich in diesen Jahren eben von 22 auf 25 um über 1,6 Millionen Euro gesteigert haben, die da anfallen.
Aber heißt das nicht, auch wenn man noch bedenkt, dass ja auch die Energiepreise so stark gestiegen sind, die Inflation und all das, dass Sie selbst eigentlich auch gar nichts einsparen können?
Richtig. Also es ist abgesehen von den Personalkosten, die sehr gestiegen sind und da eben leider aktuell noch nicht verstetigt sind von unseren öffentlichen Trägern, beziehungsweise aktuell nur durch Projektmittel oder einmalige Zahlungen teilweise oder eben noch gar nicht übernommen wurden oder immer sehr kurzfristig gedeckt wurden, dass dieses Defizit der Tarifsteigerungen, dass wir das jetzt mit jedem Jahr wird es mehr werden. Dazu kommt dann eben auch die Inflation. Dann haben wir einfach eine allgemeine Kostensteigerung. Das heißt zum Beispiel ganz banal, dass das Holz, was wir brauchen, um unsere Bühnenbilder zu bauen, ist, das weiß jede und jeder, der oder die zu Hause selber Handwerk hat, ist einfach enorm teurer geworden. Genau, die Betriebskosten sind enorm teuer geworden.
Aber jetzt sind ja Sie und die drei anderen Landestheater in NRW, die haben ja auch den Kulturauftrag, so ins Land reinzugehen und auch im Umland zu spielen, auch in Turnhallen und eben wirklich zu den Leuten zu gehen. Also da geht es so richtig um kulturelle Grundversorgung. Aber ich stelle mir gerade vor, dass diese kleineren Kommunen, die sind ja auch alle klamm und können eigentlich dann gar nichts mehr zuschießen, wenn sie da jetzt Gastspiele machen. Wie machen Sie das überhaupt noch?
Genau, um das einmal nochmal aufzudröseln, Landestheater, das ist ja auch nicht so ganz klar, was ist denn der Unterschied zwischen einem Stadttheater und einem Landestheater? Das Landestheater hat den Auftrag vom, in unserem Fall vom Land NRW bekommen, dass wir dafür sorgen, dass wirklich auch die Orte und Kommunen, die kein eigenes Theater mit eigenem Ensemble haben, dass die ebenso Theater in ihrer Stadt haben. Das heißt, wir werden von den dortigen Kulturämtern, Programmleitungen, Kulturzentren eingekauft. Also unsere Produktionen, die wir hier in Neuss produzieren, fahren dann mit dem Sprinter, dem LKW, packen alles zusammen in der IKEA-Schnelltransportvariante sozusagen und spielen dann dort vor Ort bei den Menschen, die eben nicht in den Metropolen leben, sondern im ländlichen Raum. Und so eben eine Kulturversorgung quasi überall im Land NRW sicherzustellen. Das heißt, dass eben dort auch Kinder und Jugendliche ein Märchen besuchen können, dass dort eben auch abseits vom abendlichen Fernsehprogramm eben auch noch die Möglichkeit besteht, ins Theater zu gehen, mit anderen live in einem Theaterraum oder eben, und manchmal ist es wirklich nur die Turnhalle, oder die Aula vom städtischen Gymnasium, sich dort zu treffen, auszutauschen und eben auch gesellschaftliche Themen und Inhalte zu diskutieren und darüber ins Gespräch zu kommen.
Und
das ist unser Auftrag.
Und ist das jetzt sichergestellt, dass Sie das weitermachen können durch diese Aufstockung des Kulturhaushalts? Oder würden Sie da sagen, nee, da brauchen wir unbedingt jetzt einfach mal noch das und das?
Also wir merken, dass die Kommunen vor allem in den letzten Jahren eben nicht mehr in der Form das Budget haben, von uns die Produktionen einzukaufen. Die sind sehr klamm. Das ist ein grundsätzliches Problem. Viele sind in der Haushaltssicherung gelandet. Wir haben tatsächlich einige Produktionen oder beziehungsweise einige Gastspiele abgesagt bekommen, weil viele Orte sich das einfach nicht mehr leisten können. Orte, mit denen wir schon wirklich jahrelang zusammengearbeitet haben, wo wir jahrelang hingefahren sind und wo wir immer Theater gespielt haben, die haben kein Budget mehr, um sich das zu leisten. Und jetzt ist es so ein bisschen so ein Teufelskreis, denn wenn wir natürlich diese Gastspiele einmal nicht mehr verkaufen können, dann haben wir auch wiederum ein Einnahmeloch. Und jetzt könnte man sagen, ja, dann müsst ihr halt die Gastspiele teurer anbieten. Naja, das hilft jetzt ja nicht wirklich, weil die Kommunen haben ja, wie gesagt, kein Geld und können sich auch die teureren Gastspiele nicht unbedingt leisten. Das ist übrigens auch der Grund, warum man viele sagen, ja, dann macht doch einfach die Tickets teurer. Also bei uns kostet gerade in der ersten Reihe ein Ticket 30 Euro. Und dann würde man sagen, ja, dann macht doch das teurer, dann könnt ihr diese Tarifsteigerung und die fehlenden Mittel auffangen. Tatsächlich haben wir mal ausgerechnet, das wäre dann so, wir müssten dann das Ticket für 30 Euro für 300 Euro verkaufen, um annähernd an das zu kommen, was wir brauchen würden. Und da sind wir dann eben bei dem Kulturauftrag und dem Grund für Subventionen, also dem einzigartigen UNESCO-Weltkulturerbe von Kulturförderung und eben auch verschriftlicht im NRW-Kulturgesetzbuch. Und zwar, dass Kultur für alle da sein soll und dass die kulturelle Teilhabe ein ganz wichtiger demokratischer Aspekt ist von Gesellschaft. Und das ist der Auftrag. Und den könnten wir dann nicht mehr erfüllen, wenn wir solche wahnsinnigen horrenden Summen für Ticketpreise und Gastspiele aufrufen würden.
Das heißt, es geht in die richtige Richtung, aber da ist noch ordentlich Luft nach oben bei Ihnen.
Ja, nicht nur bei uns, sondern bei allen. Es geht vor allem darum, dass die Tarifsteigerungen, die völlig richtig und zurechtkommen, dass die unbedingt verstetigt werden müssen. Und das brauchen alle Theater, denn wir planen jetzt schon bis 2028. Wir müssen sehr langfristig denken und das ist uns zurzeit einfach nicht möglich. Wir sind sehr dankbar über kurzfristige finanzielle Entlastung und Hilfen, brauchen aber für den zukunftsfähigen Erhalt von den Theatern wirklich die Verstetigung der Tarifsteigerungen beziehungsweise den Ausgleich derselben und dass wir uns darauf verlassen können, die Menschen zu bezahlen und ihnen einen sicheren Arbeitsplatz im Kulturbereich anbieten zu können. Und das ist aktuell sehr, sehr, sehr schwer oder kaum mehr möglich.
Marie Johansen, Intendantin am Rheinischen Landestheater in Neuss. Vielen Dank, Frau Johansen, für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.
Der Begriff Kirchenasyl, also die Aufnahme von Geflüchteten durch Kirchengemeinden, der bekommt in diesen Tagen nochmal eine neue Bedeutung. Denn der berühmte Kranach-Triegel-Altar aus dem evangelischen Naumburger Dom hat jetzt Aufnahme im Vatikan bekommen. Und zwar, weil es Streit um die Zukunft des Kunstwerks gegeben hat. Und bis eine Lösung gefunden ist, wird der Altar für 2 Jahre in der Deutschen Kirche auf dem Campo Santo Teutonico geparkt, wo er heute gut angekommen ist, wie Tillmann Kleinjung aus Rom berichtet.
Mitten im Vatikan, im Schatten des Petersdoms, liegt etwas versteckt ein kleiner grüner Hof, ein Friedhof, der Campo Santo Teutonico, mit Palmen, alten Grabplatten und daneben eine Kirche. Seit dem Mittelalter ist dieser Ort Anlaufstelle für deutschsprachige Pilger. Ausgerechnet hier, wo ohnehin alles voller Geschichte und Kunstgeschichte steckt, ausgerechnet hier findet der Altar aus Naumburg seine neue Heimat.
Also wir sind heilfroh, froh, dass er da ist, der Altar. Es ist großartig, wirklich sensationell.
Das ist Peter Glasvogt, Rektor des Priesterkollegs am Campo Santo und der Mann, der dem Naumburger Altar Kirchenasyl gewährt. Und das ist Holger Kunde, der Stiftsdirektor von Naumburg.
Durch diese Pause von 2 Jahren oder das intensive Ringen in den 2 Jahren, die jetzt kommen, werden wir zu einer hoffentlich sehr guten Lösung kommen.
Der Fall, der gelöst werden soll, beginnt, streng genommen, im 16. Jahrhundert. Da wüteten Protestanten im Naumburger Dom und zerstörten die mittlere Tafel des Kranach-Altars. Reformatorische Cancel Culture. Die Mutter Gottes fiel dem Bildersturm zum Opfer. Die beiden Seitenflügel von Lukas Kranach blieben erhalten. Die Domstiftung in Naumburg gab 2017, im Jubiläumsjahr der Reformation, beim Leipziger Maler Michael Triegel ein neues Altarbild in Auftrag.
Das Reizvolle an dem Auftrag war ja für mich nicht nur die Zusammenarbeit quasi mit Lukas Kranach, sondern eine Arbeit zu schaffen, die sich mit dem konkreten Ort, an dem sie steht, auseinandersetzt.
Das sehen die von der UNESCO bestellten Denkmalschützer anders. Die Lücke im Naumburger Altar ist nun geschlossen und deshalb der Blick auf den dahinterliegenden Chor samt Figuren versperrt. Quasi ultimativ die Forderung: räumt den Altar weg. Sonst droht der Entzug des Weltkulturerbetitels für den Naumburger Dom.
Der Entzug eines Welterbes wäre ja eine Schädigung all dieser Bemühungen und wir würden vielen Leuten vor den Kopf stoßen und das wollen wir nicht. Aber es sind eben viele Akteure, die da zusammenspielen und deswegen geht es darum, eine gemeinschaftliche Lösung zu finden.
Deshalb der neue Standort auf Zeit. Der Kranach-Triegel-Altar wird in der kleinen deutschen Kirche am Campo Santo zwischengeparkt. Die Restauratorin des Naumburger Doms, Hanna Stahl, hat den Transport des kostbaren Kunstwerks über die Alpen begleitet.
Und jetzt werden die Bildtafeln ausgeladen, die Predella.
Und alles gut angekommen, oder?
Ja, es gibt keine Schäden, soweit wir es beurteilen können.
Inzwischen steht der Altar an seinem Übergangsort, gut ausgeleuchtet im Schatten des Petersdoms. Die beiden Seitenflügel von Lukas Kranach mit Aposteln und Heiligen. Und in der Mitte Maria mit dem Jesuskind, die Michael Triegel im Stil der alten Meister neu gemalt und neu interpretiert hat. Hinter der Mutter Gottes stehen keine Heiligen, sondern Menschen wie du und ich, sagt der Rektor des Campo Santo, Peter Glasvogt.
Es sind Zeitgenossen sozusagen, die mit Maria eigentlich in ein Gespräch eintreten über dieses Kind, über Jesus. Und das ist eigentlich doch die Einladung, ja komm mit hinein in diesen Dialog, in das Gespräch. Und unser ganzes Leben ist eigentlich so ein heiliges Gespräch.
Auffällig, ein Mann mit grauem Bart und roter Baseballkappe, rechts oben im Bild. Ein Obdachloser, der Triegel-Modell stand, in Rom. Der Mann ist vor ein paar Jahren gestorben und Papst Franziskus wollte, dass er auf dem Campo Santo begraben wird. Er ruht nun ein paar Meter entfernt von seinem Porträt in der Kirche. Vielleicht ein Hinweis, dass dieses Bild genau an seinem richtigen Platz ist. Zumindest vorübergehend.
Tillmann Kleinjung berichtete aus Rom, wo heute der Kranach-Trigel-Altar gut angekommen und aufgenommen wurde.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Welche Kirche ist die höchste in der Welt? Seit heute lautet die Antwort die Sagrada Familia in Barcelona und nicht mehr das Ulmer Münster. Die Verantwortlichen der im Bau befindlichen Basilika teilten mit der Anbringung des ersten Kreuzsegments auf dem Hauptturm erreiche dieser nun eine Höhe von 162,91 Metern. Damit überrage er das Münster in Ulm, den bisher höchsten Kirchturm der Welt. Die Sagrada Familia gilt als Hauptwerk des katalanischen Baumeisters Antoni Gaudí. Ihr Bau wurde 1882 begonnen. Jetzt ist sie in die finale Bauphase übergegangen. Geplant ist, sie bis zum 100. Todestag Gaudís am 10. Juni 2026 fertigzustellen. Das monumentale Kreuz mit einer Hülle aus Keramik und Glas wurde von einem Unternehmen in Bayern gefertigt und wird jetzt in 4 Teilen installiert. In Marbach am Neckar ist heute die neue Dauerausstellung des Schiller-Nationalmuseums eröffnet worden. Marbach ist die Geburtsstadt des Dichters und Dramatikers Friedrich Schiller, der von 1759 bis 1805 lebte. Die Dauerausstellung Schiller Ausrufezeichen will mit rund 300 Exponaten, darunter Briefe, Bücher, Manuskripte und Bilder, die politische Dimension von Schillers Werk in den Mittelpunkt stellen. Die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Sandra Richter, sagte hier im Deutschlandfunk Kultur, Schillers Werk sei aktuell, denn er habe sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie man sich verhalte, wenn die Freiheit bedroht sei.
Wie verhalte ich mich, wenn ich nicht mehr schreiben darf, wenn ich meine Meinung nicht sagen darf? Versuche ich, den Fürsten noch umzustimmen? Oder sage ich gleich, ich bin Weltbürger, ich diene keinem Fürsten? Bei Schiller gibt es genau beides. Er versucht verschiedene Strategien. Und 1792, als er schon lange aus Württemberg geflohen war, sagt er noch, ich hätte mich vielleicht doch nicht überwerfen sollen. Es ist gerade deshalb auch ein Zeitgenosse, weil er nicht unbedingt direkt ein Vorbild ist, sondern weil er die Konflikte veranschaulicht, die viele Bürger vielleicht heute in Regimen haben, in denen es tyrannisch zugeht.
Sandra Richter vom Deutschen Literaturarchiv Marbach über aktuelle Bezüge von Friedrich Schillers Werk. Möglicherweise ein Erfolg für die Fahnder in Paris. Nach dem Kunstdiebstahl im Louvre sind 5 weitere Verdächtige festgenommen worden. Einer von ihnen könnte Teil des Einbruchskommandos gewesen sein, sagte die verantwortliche Pariser Staatsanwältin dem französischen Sender RTL. Bereits am Wochenende waren 2 Tatverdächtige in Gewahrsam gekommen. Sie haben mittlerweile teilweise gestanden. Die Beute, Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro, ist indes weiter verschollen. Experten befürchten, dass Komplizen der Diebe die Diamanten und Edelsteine aus den Schmuckstücken lösen könnten, um sie einzeln zu verkaufen. Die israelisch-österreichische Theatermacherin Yael Ronen erhält den diesjährigen Peter-Weiß-Preis der Stadt Bochum. Die Jury würdigte damit die Arbeit der Regisseurin und Autorin, die im deutschsprachigen Theater mit verschiedenen Formaten präsent ist. Yael Ronen nutze Kunst als Instrument gesellschaftlicher Aufklärung, so die Jury. Die Auszeichnung, benannt nach dem Autor, Maler und Filmemacher Peter Weiß, wird alle 2 Jahre an eine Künstlerin oder einen Künstler vergeben, aus den Sparten Literatur, Theater, bildende Kunst und Film.
Wenn es um Immobilien und schier unbezahlbaren Wohnraum geht, dann fällt irgendwann immer der Name der britischen Hauptstadt. London verändert sich aber auch in anderer Weise dramatisch, denn die Stadt wächst nicht nur an ihren Rändern, sondern immer mehr und immer öfter auch in die Höhe. Und das gefällt nicht jedem. Gerade protestieren Anwohner und Liebhaber des Barbican Centers, einer Kulturinstitution, über die wir hier in Fazit auch immer wieder berichten. Aktuell befürchten dessen Nachbarn, Autobahn, dass diese Architekturikone bald von einem hohen Neubau in den Schatten gestellt werden könnte. Ich bin jetzt mit Tobias Göbert verbunden. Er ist Architekt und hat lange in London in der Stadtplanung gearbeitet. Inzwischen ist er Leiter der Stadtentwicklung in Hamburg. Hallo, guten Abend, Herr Göbert.
Ja, guten Abend, hallo.
Geht das denn überhaupt? Also ist diese Angst berechtigt, dass so ein Wahrzeichen wie das Barbican überhaupt in den Schatten gestellt werden kann?
Naja, also der Barbican selber ist ja auch eine Sammlung von sehr hohen Gebäuden, stellt auch andere in den Schatten und ist nicht immer über die Jahre das beliebteste Gebäude gewesen. Es hat sich allerdings in den letzten Dekaden immer mehr zum Liebhaberobjekt verwandelt und es gibt natürlich jetzt auch sehr viele aus der Kunstszene, Architekten etc., die diese Wohnung im Barbican schätzen und die sind auch richtig teuer geworden. Und dementsprechend hat man natürlich da auch jetzt eine Nachbarschaft, die sich gegen hohe Gebäude in der Gegend wehrt. Allerdings muss man sagen, da ist ja die City of London ein Bereich, wo in London sehr viele hohe Gebäude sind. Und dementsprechend kann es auch sein, dass auch so ein denkmalgeschützter Block wie der Barbican in den Schatten gestellt wird hier und da.
Aber da höre ich so ein bisschen raus, dass sich sonst eher nicht so Kritik von Anwohnern in London rührt, wenn irgendwo zu dicht oder zu hoch gebaut wird. Das liegt schon auch an der Klientel dann dort.
Ja, natürlich hängt das immer sehr davon ab, wie organisiert die Leute sind. Und es ist in der Vergangenheit sicherlich vielerorts dazu gekommen, dass man nah an sozialen Wohnungsbaublöcken baut, wo die Einwohner vielleicht nicht sich trauen, sich so zu engagieren gegen größere Gebäude oder auch denen dann neue Wohnungen anbietet, die umzieht und sozusagen Teile der Stadt abreißt und neu baut. Und dann kommen natürlich da Dichten, die höher sind als die, was vorher da war.
Ist das da eigentlich irgendwie geregelt oder kann da jeder Immobilienentwickler so hoch bauen, wie er will?
Nee, es gibt schon sehr starke Regulierung, jetzt nicht so wie in Deutschland. Es gibt auch Verhandlungen immer. Jede Entwicklung wird sozusagen dem lokalen Planning Committee vorgestellt. Das sind auch gewählte Politiker, wie wir auch hier in Kommunen haben. Und die haben einen relativ hohen Entscheidungsspielraum. Es sei denn, die Gebäude sind dann von einer gewissen Höhe. Dann hat der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, auch mitzureden ab einer gewissen Höhe. Und genau, da wird viel Wert auf Qualität gelegt. Im London Plan steht auch demzufolge relativ viel. Aber man muss sagen, die Londoner und der Immobilienmarkt, wie Sie auch schon meinten, schafft natürlich viel Spekulation. Die Leute kommen und wollen investieren. Das ist eine globale Stadt und dementsprechend sind die Regeln auch anders als in Deutschland viel relaxter, wenn es auf gute, hohe Gebäude zuläuft. Jetzt gab es ja dieses Feuer, dieses schreckliche Feuer im Grenfell Tower. Davon haben viele sicherlich gehört und seitdem haben sich auch die Regularien weiter verschärft und heutzutage, sage ich mal, ist es deutlich teurer, hohe Gebäude zu bauen, wegen mehr Fluchttreppenhäusern etc. Dementsprechend sieht man auch ein bisschen weniger Krähen in London.
Aber Sie sagen, man ist da relaxter von der Städteplanung her, aber auch die Einwohner scheinen ja da sonst eher relaxed zu sein, weil hier gibt es ja immer Riesenaufschreie, sobald irgendein Hochhaus geplant wird. Aber in London, das kommt ja städtebaulich auch ganz woanders her ursprünglich. Was glauben Sie, warum das da trotzdem kein Problem ist, so stark in die Höhe zu gehen?
Naja, man hat sich vielleicht so ein bisschen dran gewöhnt. Also man sieht natürlich extrem hohe Gebäude im Stadtkontext und gleichzeitig glaube ich auch, der Wohnungsmarkt ist nochmal eine Spur härter als hier auch in Großstädten. Die Leute suchen verzweifelt nach Wohnungen und dementsprechend ist die Akzeptanz auch höher, in neueren, höheren Gebäuden zu wohnen. Also die Leute verstehen den Druck auf dem Markt mehr und dementsprechend gibt es vielleicht auch mehr Verständnis von der Lokalpolitik. Man muss aber auch sagen, die Londoner haben jetzt nicht so ein gutes System von Investitionen in den öffentlichen Raum, in den öffentlichen Nahverkehr etc. Da ist weniger Geld in der Kasse, weniger Steuern werden gezahlt und dementsprechend ist es auch so, dass die Entwickler natürlich in diesen Gebieten Dinge bringen wie Geld für Kindergärten, Geld für neue Bushaltestellen und das hilft natürlich der lokalen Politik. Dementsprechend schaut man auch ein bisschen positiver auf diese Entwicklung.
Und bringt denn sowas also noch eine Veränderung, wenn jetzt da Anwohner wie in dem Fall im Moment mit dem Barbican Center protestieren, wird dann trotzdem einfach weitergebaut oder gibt es dann manchmal auch noch so eine Umkehr?
Nee, es gibt schon Umkehr und die Lokalpolitik hört natürlich auf diese Dinge. In der City of London ist generell mehr sozusagen Unterstützung für den Immobilienmarkt und es gibt auch weniger Anwohner. Dementsprechend wird auch weniger protestiert. Und das kann ich mir beim Barbican und dem Umfeld ganz gut vorstellen, dass dort halt auch Sachen wie diese zwei Türme, über diese Sprachen, die jetzt wirklich auf den ersten Blick nicht von einer hohen Qualität zeugen, irgendwie von den lokalen Bürgern auch in so einer Bewegung kritisiert werden. Und dann denke ich mal, und das wird auch in diesem Fall der Fall sein, müssen die Planer da ordentlich drauf schauen und sich mit den Anwohnern auseinandersetzen. Aber es wäre jetzt nicht der erste Fall, wo es Proteste gibt und dann letztendlich der Bürgermeister von London das überstimmt, weil man muss es natürlich abwägen. Man sagt, was bringt dieses Gebäude der Stadt? Die City of London hat ja viel gelitten unter der Pandemie. Es gibt sozusagen Mieten, die vielleicht nicht mehr so gestiegen sind wie in der Vergangenheit. Und dementsprechend schaut man natürlich, dass man die Investoren auch reinkriegt.
Tobias Göwert, Leiter der Stadtentwicklung in Hamburg. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Göwert. Alles Gute.
Gerne.
Ob man jemanden gut riechen kann oder nicht, das macht den entscheidenden Unterschied. Und mit dieser Macht des Geruchs arbeiten längst nicht nur teure Parfums, sondern auch Firmen, Banken, Telefon- und Fluggesellschaften. Jetzt hat sich der Düsseldorfer Kunstpalast einen eigenen Duft kreiert, besser gesagt 29 von einem Experten kreierte Duftstationen, an denen nicht nur der Geruchssinn angesprochen wird, sondern auch die Kunst in diesem Dunstkreis ganz anders wahrgenommen werden kann. Susanne Lurweg hat sich davon anlocken lassen.
Wer mächtig ist, riecht gut, kann es sich leisten, angenehm zu duften, hat genügend Geld, um sich in eine Wolke wohligen Wohlbefindens zu tauchen und sich vom Rest der Welt schon rein olfaktorisch abzuheben. Wie wichtig Düfte für das Wohlbefinden die Sinne sind, wussten auch schon früh die Religionen, mit denen die Ausstellung ganz chronologisch startet.
Im 12. Jahrhundert ist es sicherlich schon deshalb spannend, weil wir eben zum einen zeigen, dass alle Religionen schon immer mit Düften gearbeitet haben, Weihrauch eingesetzt haben, um zu euphorisieren oder um spirituelle Momente zu schaffen. Und zum anderen eben aber, je nachdem, wo die Herkunft der Religion der jeweiligen ist, eben auch mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet haben. Und so haben wir hier zum einen Myrrhe und zum anderen Adlerholz eingesetzt als Weihrauch. Und in der Mitte des Raums kommen die beiden Düfte sozusagen zusammen.
Erzählt Robert Müller-Grünow, Duftexperte, Kurator der Ausstellung und Inhaber einer Firma, die nicht nur Düfte für Eurowings und Telekom kreiert, sondern auch schon Museen beduftet und mit namhaften Künstlern wie Rosemarie Trockel zusammengearbeitet hat. In Düsseldorf haben er und sein Team 29 Duftstationen in der ständigen Sammlung aufgebaut. In zahlreichen Räumen können die Besuchenden auf Flakons oder Knöpfe drücken, Glashauben lüften und ihre Nase genussvoll in neue und alte Duftwelten tauchen.
Das ist zum Beispiel im 18. Jahrhundert dieser Kontrast zwischen Versailles und Paris, wo wir zeigen, mit welchen Gerüchen und Düften Versailles beduftet war. Ja, jeder Raum, jede Tischdecke, jeder Vorhang den teuersten und schönsten Düften versehen. Während aber dann im Kontrast dazu die Straßen von Paris rochen nach Fäkalien, nach Verwesung, nach Krankheit, nach Schmutz.
Von den barocken Düften von Versailles geht es in Richtung Romantik, wo die Kunst an den Wänden vom deutschen Wald beherrscht wird und der Raum geruchstechnisch eher an Sauna als an Museum erinnert. Doch es ist nicht die Regel, dass Bilder und Blüten wie in diesem Fall so stark korrespondieren, denn die ständige Sammlung ist ohnehin ständig in Bewegung. Kunstpalastdirektor Felix Krämer.
Wir haben jetzt nicht geschaut, dass wir lauter, keine Ahnung, Blumenbilder haben und die wir dann in einem Raum gruppieren, um dann den Blumenduft zu machen, sondern die Idee dahinter ist, die Geschichte des Duftes der letzten 1000 Jahre zu erzählen.
Die Düfte wurden teilweise im Labor erzeugt, teilweise sind sie sehr alt, teilweise brandneu. Sie werden nicht versprüht, sondern unter anderem in Form von Granulaten ausgelegt. Nicht alle riechen gut. Der Krieg geradezu bedrohlich, einige wecken Ängste, andere positive Erinnerungen.
Oh ja, das riecht nach Plätzchen hier.
Die wilden 70er haben im Kunstpalast den Duft von Afrikola, die Neuzeit, den der NASA.
Es gibt ein zeitgenössisches Kunstwerk, einen Fahrstuhlschacht. Wenn man hineinschaut, sieht man, dass er ins Unendliche geht. Und jetzt war eben die Frage, welcher Duft könnte dazu passen. Und da kam uns zu Pass, dass wir vor 2 Jahren für die NASA den Duft des Weltalls rekreiert haben sozusagen. Aus Formeln, die sie analysiert haben, aus dem Weltall, auch auf verschiedenen Planeten, haben wir den Duft der nach Schwefel und Metall und so Dingen riecht, wieder geschaffen.
Die Düfte sind spielerisch in den Räumen verteilt, mal mittendrin, mal am Rand, mal fast unsichtbar in einer Ecke. Die Gerüche kommen ganz natürlich in die Nase und das Ganze ist eine sinnliche Erfahrung, in der Kunst an den Wänden ganz nebenbei erscheint. Sehr viel deutlicher ist die künstliche Beduftung inzwischen in unserem Alltagsleben zu finden und nimmt, ob wir wollen oder nicht, ein weiteres Sinnesorgan in Beschlag. Geschäfte, öffentlicher Raum, Institutionen, überall riecht es. Und viele von uns verlassen nicht das Haus, ohne eine weitere Duftwolke in die Welt zu tragen. Muss der künstliche Geruch jetzt auch noch in ein Museum, könnte man fragen? Reicht die Kunst an den Wänden nicht aus?
Es war uns wichtig, dass man auch die Kunstwerke immer noch erkennen kann. Dass das nicht alles auf Effekt, sondern wir gehen da auf einem schmalen Grat.
Düfte beeinflussen unser Handeln. Wo es gut riecht, verweilen alle gerne länger. Sie werden eingesetzt, um Menschen in Las Vegas an den Spielautomaten zu halten und Hotelgäste zum Wiederkommen zu bewegen. Aber könnten sie uns auch, jenseits von kommerziellen Interessen, zu einem besseren Handeln bewegen? Zum Beispiel in der Politik?
Sarah Wagenknecht hat mich schon mal gefragt, ob wir nicht einen Duft machen könnten für den Bundestag. Das war aber vor einigen Jahren. Also einen Duft, der beruhigt und der offen macht und der die Kommunikation fördert und die Großzügigkeit zum Beispiel fördert, den gibt es. Also da gibt es Moleküle, die das eindeutig zeigen.
Die Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast fördert sicherlich die Kommunikation, lässt Menschen ins Gespräch und ins Museum kommen, die nicht regelmäßig hingehen und dabei vielleicht auch die Schönheit von Werken von Dix, Feininger und Richter genießen. Das ist in jedem Fall ein Gewinn, der dazu auch noch gut riecht.
Von der geheimen Macht der Düfte erzählt also die Ausstellung im Düsseldorfer Kunstpalast bis zum 8. März. Und übrigens, wer möchte, der kann den Duft des Kunstpalastes in Gestalt einer Kerze dort mit nach Hause nehmen. Jetzt duftet's bei uns aber erstmal nach frischem Zeitungspapier. Das von morgen hat Tobias Wenzel schon für Sie gesichtet.
Günstiger Kaffee bis zum Anschlag, titelt Leo Lührs doppeldeutig in der Taz. Denn auf Berliner Filialen der Stehkaffeekette Lab Coffee sind Farbanschläge verübt worden. Die anonyme Begründung der Täter: die Kette treibe die Mieten in die Höhe und trage zur Gentrifizierung bei. Es müssten zuerst die Anwohner um ihr Einverständnis gebeten werden. Lab Coffee ist nur ein Symptom eines Systems der Gewinnmaximierung, Ausbeutung, schreibt Lührs. Interessanterweise klingt es so, als ob sich Lührs nur am selektiven Vorgehen bei der Aktion störte, nicht jedoch an der Methode der Farbanschläge, also einer Straftat. Auch wenn Lührs schreibt, den Betreibern von Nachbarschaftscafés sei mit den Farbattacken auf ein einzelnes Unternehmen nicht geholfen. Die Angst vor Verdrängung durch Kampfpreise, hohe Mieten und sinkende Nachfrage bleibe. Vom Kaffee zum Bier. In der Süddeutschen erinnert sich Sebastian Herrmann an den Brauereibesuch als Gymnasiast. Die Lehrer hätten die 15- bis 16-jährigen Schüler Freibier bis zum Übergeben trinken lassen. Damals, 1990, als in Deutschland noch 13,4 Liter Alkohol pro Kopf konsumiert wurden, sei man lockerer mit dem Thema umgegangen. 30 Jahre später seien nur noch 10 Liter Alkohol pro Kopf verbraucht worden. Je weniger gesoffen wird, desto heftiger schäumt die Empörung über den Alkohol, formuliert Herrmann seine These und gibt als Beleg folgendes Beispiel. Als die WHO kürzlich Zahlen veröffentlichte, wonach die EU im Vergleich zu anderen Regionen weltweit den höchsten Alkoholkonsum verzeichne, hieß es in Beiträgen, Europa trinke sich zu Tode. Ja, Alkohol ist eine gefährliche Droge, deren Missbrauch den Körper zerstört und deren allzu regelmäßiger Konsum Krebs und andere Krankheiten begünstigt. Das steht außer Frage. Aber mal ketzerisch gefragt, wenn sich Europäer gegenwärtig zu Tode saufen, was haben sie dann vor 20, 30, 40 Jahren gemacht? Ist das Zu-Tode-Saufen retrospektiv noch steigerbar? Andere Frage. Gibt es einen Plural zu Alarm? Ja, durchaus. Alarme. Es geht um die Unkultur der Ausladungen, wie es Tanja Martini in ihrem Artikel Liebesalarm für die Frankfurter Allgemeine formuliert. Zuletzt sei die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz, die eigentlich im November an der Erasmus-Universität in Rotterdam über romantische Liebe und Kapitalismus sprechen sollte, wieder ausgeladen worden. Ihre Professur an einer israelischen Universität sei das Problem gewesen. Was macht Ilus so unerträglich, fragt nun Martini. Etwa der Umstand, dass sie in ihrem linksakademischen Umfeld den Mangel an Mitgefühl und Trauer für die israelischen Opfer des 7. Oktober beklagte und zugleich die israelische Regierung scharf kritisierte sowie deren Kriegsverbrechen in Gaza verurteilte? Soll heißen, da haben die Entscheider offensichtlich nicht sehr lange nachgedacht. Ilus Zionismus böse, so lautet wohl die Alarmkette, vermutet Martini und erwähnt weiter in der FAZ, die Universität lege großen Wert darauf, dass die Ausladung auf demokratische Weise beschlossen worden sei. Ilus gab die passende Antwort. Sehr erfreulich sei, dass eine wirklich antisemitische Entscheidung auf demokratische und rechtschaffende Weise zustande gekommen sei. Nach Antisemitismus zum Schluss noch schnell etwas Erfreuliches. Die Vogelgrippe. Genauer, die Vogelgrippe satirisch verarbeitet von Hans Zippert. Die Vogelgrippe hat Deutschland fest im Griff, schreibt Zippert in seiner Kolumne für die Welt. Ferrero wies darauf hin, dass die Versorgung mit Überraschungseiern nicht gefährdet sei. Sicherheitshalber soll sich aber in jedem fünften Ei ein Serum gegen Vogelgrippe befinden.
Tobias Wenzel war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Gute Nacht, sagt Andrea Gerg.